Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 198. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die sich normalerweise abwechselnd einmal die Woche einen Wein hinstellen. Dabei weiß der eine nicht, was die andere mitbringt und umgekehrt. Aber wir haben heute für euch die allerletzte Folge unserer Deutschland-Tournee. Aber vorher, Michi, letzte Woche, worüber haben wir gesprochen?
Ja, wir waren beim Jonas Säckinger und wir haben drüber geredet, warum die Pfalz eigentlich so geil ist.
Das ist sehr gut zusammengefasst.
So war richtige Gaude, war super Spaß mit dem Jonas. Und im Glas gehabt haben wir Riesling Einstal 2021. Sag ich deswegen extra nochmal dazu, weil wir haben das schon sehr schön genagelt, muss
man
sagen.
Oh ja, ich finde auch.
Aus einer schönen Magnum gekommen, verschlossen mit Papa Säckingers Socken. Geil.
Papa Säckinger Socken ist eigentlich die Hauptrolle des Podcasts.
Ja, also wer das neu gehört hat, unbedingt eine hören.
Ganz
und
dringend.
Jetzt ein bisschen sentimental fast die letzte Deutschland-Folge.
Ja, schön war es die Tournee. Ich finde, wir haben uns extrem viel mitgenommen, wissenstechnisch. Ja. Also man kriegt einfach, und das ist eh klar natürlich, aber man merkt es einfach nur mal, wenn man vor Ort ist, kriegt man ein ganz anderes Gespür. Für die Leute natürlich, aber auch für die Regionen.
Ja.
Und dadurch, dass man wirklich Pfalz, Württemberg und Franken mitgenommen haben, war das extrem coole Kombination. Ich hoffe, euch hat es taugt und ich hoffe, euch taugt jetzt auch die letzte Folge, die wir für euch haben. Michi, wo sind wir?
Wir sind beim Richard Österreicher und haben mit Kerstin und Richard
genau. Vor
dem Mikro sprechen können. Und es war sehr, sehr schön. Hört euch das Ganze an und wir versprechen jetzt schon mal on air, es wird eine weitere Deutschland-Tournee geben,
auf so viel
sicher.
Fall.
Also das machen wir auf jeden Fall nochmal. Es hat ja. Uns mega Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hoffen, euch hat es auch getaugt. Freuen Sie auch über Feedback dazu.
Wie immer.
Und jetzt hört euch einmal die Folge an. Viel Spaß.
Wir sind heute im wunderschönen fränkischen Sommerach bei Kerstin und Richard Österreicher. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen heute. Schön ist es da.
Schön, dass wir da seid.
Ja. Ja,
gerne.
Schön, dass ihr da seid.
Freuen wir uns, dass ihr da seid.
So.
Wir haben natürlich schon was im Glas.
Etwas eingeschenkt. Und wer sich erinnert, die letzte Folge war eine Silvaner-Folge, eine Weißwein-Folge. Und heute haben wir Rotwein im Glas.
Was war das für Folge 176?
Letzte Folge war Folge 171 mit Silvaner.
Augustbaum 2022.
Augustbaum 2022, richtig. Ganz genau.
Heute rot.
Cooles Ding. Heute rot. Man muss ja dazu sagen, wir haben euch ja mehrfach als Empfehlung gekriegt von Hörerinnen und Hörern.
Ja.
Und am alleröftesten war die Silvaner-Empfehlung wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir explizit nach Silvaner-Empfehlungen gefragt haben. Aber fast alle haben dazu geschrieben, aber die Burgunder müsst ihr kosten.
Und wenn ich da allein nur eine rieche.
Versteht man wieso, gell?
Eieieiei, die Nase ist schon so geil. So eine unfassbar klare Frucht, so eine schöne Sauerkirsche quasi, aber halt so richtig, die zirkt mir eine und sagt schon, Saft. Voll schöne Würze, ultra frisch.
Ganz ein kleines bisschen Kreidenstaub dabei.
Ja, schön. Genau. So ein bisschen drüber gestreutes Steinmehl, finde ich gut, ja.
Ja, die zieht mir rein. Muss ich was trinken?
Komplett.
Ja, braucht man keinen Spucki. So.
Also. Nimm die Flaschen aus. Mhm.
Diese Saftigkeit, die sich da in der Nase ankündigt.
Geil.
Natürlich 100% da.
Ja.
Und was das für einen Schub hat.
Ja.
Richtig, richtig schön.
Die Würze wird ein bisschen dunkler, finde ich.
Generell wird alles ein bisschen dunkler beim Gaumen.
Finde auch.
Sowas von geil. Okay,
und dann dieses Steinmehl-Thema, was sich schon ein bisschen andeutet in der Nase, kriegst du halt da hinten raus nochmal komplett. Ne? Super feines Tannin. Ach, ist das schön. Mhm.
Herrlich.
Ultra fein. Und die Frucht so pur. Das finde ich richtig schön.
Mhm. Ah, da wieder so ganz ein kleines bisschen dieses Steinmehl-Thema hinten
ja,
dran.
Ja, voll.
Beautiful.
Spontan vergoren, wird klassisch ausgebaut in 1000 Liter Pottichen und mit der Hand umgestoßen.
Mhm.
Ja. Je nach Jahrgang mehr oder weniger.
Mhm. Ja, Jahrgang, Michi.
Ja, Jahrgang.
Oder man diesen Kino hin?
Ist klar. Ja. Genau.
Also wir haben auch Melon Cabernet Sauvignon, gell? Ja, den habt ihr sicher.
Aber nicht,
aber nicht im Glas.
Das ist korrekt.
Ja.
Also der Pinot ist da schon mit einer großen
das
Klarheit.
Das ist schon ganz klar.
Aber die Frage ist, was für ein Jahrgang das ist.
Es hat sich schon der sehr gefunden.
Es ruht extrem, in sich. Extrem ja. Balanciert das Ganze. Also gefühlt hat es schon eine ganz ein bisschen Zeit auf der Flasche gehabt.
Ja.
Aber andererseits ist es halt 100% da. Ne? Also
Und auch die Frucht so klar da. Deswegen es kann für mich nicht wahnsinnig alt sein. Aber es kann auch nicht ganz jung sein, finde ich.
Genau.
Säure schon sehr schön da. Was glaubst du?
Ich habe überlegt, ob sowas wie, ich bin jetzt gespannt, ob wir ganz falsch liegen oder ob ich ganz falsch liege, ob sowas wie 19 sein können. Wie war das bei euch da?
19 war eigentlich vom Weintyp her sehr gut, aber ein schwieriges Jahr. Ist aber sehr, ein sehr würziger Pinot-Jahrgang gewesen.
Okay.
Und ist aber in dem Fall nicht Licht. 19.
Ja. Auf Basis von deiner Antwort habe ich das schon verkehrt, dass es nicht einzeln sein wird. Müssen wir rauf oder runter?
Tatsächlich nach oben. Wir haben ihn natürlich jetzt auch dekantiert über eine Stunde, so da ein bisschen aufmacht. Wenn man ihn direkt aufmacht von der Flasche und einschenkt, ist er verschlossener.
Es ist schon 21.
22.
22?
Wow.
22, wow. Der aktuelle Jahrgang.
Aber wie kann sich der schon so schön gefunden haben?
Ja, da hatten Respekt. Wir hatten.
Wirklich 22.
Also, wenn man, wie gesagt, direkt aufmacht, in ein Nicht-Burgunderglas geben würde, dann sind die sehr verschlossen, sehr kantig. Wirken dann, also wir hatten auch schon negative tatsächlich, einen einzigen negativen Äußerung, gerade wegen dem 22er-Jahrgang. Und die brauchen schon Zeit und sind natürlich, wir haben auch noch was Älteres da. Wenn die 10 Jahre, 15 Jahre alt sind, dann kommt eigentlich die große Eleganz und Größe nochmal dazu. Da ist ein Schub dabei. Aber es ist momentan für uns, wir trinken tatsächlich auch gerne, dekantieren ihn aber auch. Also eine Stunde vorher im Dekanter und wenn es dann eine schöne Entenbrust mit ein bisschen Kartoffelbrei oder Rosmarinkartoffeln, je nachdem, dann passt er hervorragend dazu und hat eben diese momentan natürlich sehr viel Frische. Kerstin mag es eben ein bisschen jünger, ich mag es tatsächlich etwas gereifter. Ich trinke es ja auch gerne, Jahrgang 10 oder 11 sind auch momentan perfekt.
Aber ich hätte dem 21 geben, weil die Säure doch so wunderschön da durchzieht und schirbt und weil ich halt immer, wo ich viel Säure kriege, sage ich, okay gut, das ist so fein, so frisch, so kühler. Geh lieber auf 21. Also ich hätte jetzt 21 dazu gesagt.
Ich bin jetzt auch gerade, also ich war nicht ganz auf 21 gegangen, weil ich glaube ich einen 21er daheim gehabt habe.
Der
war
trotzdem
ein bisschen anders noch. Also der hat vor allem trotzdem diese Wärme im Kern. Deswegen war ich war vielleicht auf 20 oder sowas in Richtung da gegangen. Ich finde 21 hat das nicht, hat nur mehr für diese Frische. Das ist natürlich auch wunderschön, absolut herrlich. Aber deswegen war ich nicht auf den 21er gegangen. Säure funktioniert da immer, Michael.
Ja, fair.
Herrlich. Wo ist er her?
Das ist die Lage Rosen, Spätburgunder Rosen. Der ist hier direkt unten am Main.
Also wir haben hier vor uns eine Karte von der ganzen Mainschleife. Und der Richard sagt gerade hin, da herunten wohnt er. Richtig, richtig schönes Ding. Ja. Und jetzt müsst ihr uns nur erzählen, wo wir das herkriegen. Wo können unsere Hörerinnen und Hörer das einkaufen? In Österreich und in Deutschland?
Also in Österreich haben wir tatsächlich ein mega engagierten, wahnsinnig begeisterungsfähigen neuen Händler, der jetzt gerade durchstartet, nennt sich Sauvage Wein.
Okay.
Das ist der Sebastian Weibel und der hat sich tatsächlich die letzten Flaschen gesichert.
Sehr gut. Okay, passt. Das heißt, wir müssen zum Sebastian gehen. Gut.
Ja, fair.
Genau. Und in Deutschland gibt es ihn zum Beispiel bei Grubis Weine unter anderem oder bei Rot-Weiß-Rosé. Das ist ein lokaler Händler hier bei uns und das ein oder andere stationäre Geschäft. Wir haben, sind ja sehr klein, wir haben nicht so viele Flaschen, deswegen arbeiten wir auch nur mit einer Handvoll ausgewählter Händler zusammen. Kölner Weinkeller müsste eigentlich auch noch ein paar Flaschen haben. Und das ist für uns auch immer wichtig, dass das dann auch menschlich passt. Also im Idealfall haben wir immer Händler, mit denen wir auch dann abends gerne privat trinken.
Verständlich.
So. Ja,
K&U aus Nürnberg.
K&U aus Nürnberg, da Martin Köstler ist auch ein langjähriger Wegbegleiter, der alle unsere Höhen und Tiefen mitgemacht hat. Und genau, ist auch ein ganz toller Mensch, streitbarer Geist. Und das mögen wir dann auch immer ganz gerne so.
Das macht auch mehr Spaß.
Charakterköpfe, ja. Die wir uns auch ein bisschen mal reiben können. Das ist schön.
Ich glaube, bei K&U habe ich auch eichere Sachen damals bestellt gehabt zur Gänze, weil das relativ tiefes Sortiment
war. Absolut, ja. Das ist einer der ersten Händler eigentlich, die wir hatten.
Ja. Der auch darauf vertraut hat, dass das sich alles so positiv entwickelt. Ne? Das
ist natürlich auch extrem viel wert.
Ja,
wenn
wert,
du wenn hast, der sagt, okay, passt, ich setze jetzt mein Vertrauen in euch und ich werde es ja schon machen. Ja.
So, was kostet es im Normalfall Pi mal Daumen bei den HändlerInnen und Händlern?
48, glaube ich, steht er momentan.
Okay. Das ist ein sehr, sehr guter Preis.
Ich das zeigen wir mir alles gerne, ne?
Alter. Ja. Aber es ist quasi ob Hof bei euch ausverkauft oder so, grundsätzlich einmal alles weg.
Leider.
Gut so. Ja, leider.
Leider für uns, ja.
Ja, es ist blöd, weil klar, jetzt dauert halt jetzt einfach noch diverse Monate. 23er Jahrgang wird so, wir planen, Richard plant so im April, Mitte, Ende April, den 23er Jahrgang zu füllen und dann kriegen die natürlich immer noch mal Flaschenreife.
Ja, sicher. Ja.
Und das ist natürlich auch immer so schön, es ist, wenn man ausverkauft ist, aber es ist auch blöd, weil du hast Anfragen und täuscht dann die Leute. Und das ist natürlich für uns auch immer, ne? Weil du hast ja dann auch, ich bin ja auch für die Buchhaltung zuständig, hast du auch in der Cashflow, musst schauen, dass du...
Ja, aber es ist so, ja.
Ja, natürlich.
Ja, ist ein total wichtiges Thema, weil so einfach, wie das klingt, ist das halt nicht so. Ja, passt, wir sind jetzt ausverkauft und das andere wollen wir aber halt dann länger noch eigentlich mit Flaschenreife liegen lassen.
Genau.
Das klingt immer so, ja, warum lässt sich das nicht länger liegen? Und so, haha, ja, irgendwo muss die Kohle auch reinkommen. Ne?
Genau, das ist der Punkt. Und der 23er wird gefüllt. Ende April kommen dann schon die ersten Händler vom Ausland und probieren und machen ihre Order. Offiziell wird der Jahrgang Pinot 23 im September, Oktober auf den Markt kommen.
Ja.
Und dann ist er aber meistens auch schon weg.
Also quasi halbes Jahr Flaschenreife kommt da drauf.
Genau. So die Händler selber legen den auch wieder weg.
Ja.
Beziehungsweise im Ausland ist es dauert so ohnehin, bis das dann an Ort und Stelle ist. Oft noch mal ein halbes Jahr. Und die Kunden dort verstehen das schon und lassen die Weine dann schon ein bisschen liegen. Ja, eine Flasche aufmachen macht jeder, weil sie neugierig sind.
Klar, weil du wissen willst.
Genau.
Dass du halt komplett neugierig bist.
Genau.
Ja. Aber es macht halt schon Sinn, dass man die Sachen so
absolut.
Ein bisschen weglegt.
Absolut.
Sehr schön.
Na gut, jetzt müssen wir ein bisschen eure Geschichte aufrollen. Machen wir einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Wie wir es immer machen bei unseren Folgen. Wie kommt es dazu, dass wir heute da sitzen können? Richard, ich weiß, du hast quasi die vierte Generation des Weinguts. Du hast als vierte Generation übernommen. Und es war ursprünglich nicht ganz so der Fokus auf diesem Landwirtschaftsthema, sondern ich kann mich noch sehr bildlich daran erinnern, dass du gemeint hast, naja, der Papa war jetzt nicht unbedingt glücklich, aber in Spargel habe ich rausgerissen.
Also. Absolut, es war im Prinzip ein Mischbetrieb damals. Wir hatten auch also zum Schluss keine großen Tiere mehr, der Vater hat noch ein bisschen Hühner gehabt, aber zum Vater seiner Zeit, das heißt der 50er, 60er, 70er Jahre, waren eben auch noch Tiere am Hof und eben auch Wein. Und Spargel, das war das Erste, was ich geopfert habe.
Ja.
Weil der Spargel meine Jugend geopfert wurde.
Er hat es nur so verdient gehabt. Was.
Ja, deswegen war das für mich klar, dass ich das nicht weiter betreibe. Und habe mich dann eben konzentriert auf den Weinbau. Mhm. Und da haben meine Eltern tatsächlich gesagt, ich darf machen, was ich will. Mhm. Das war das Glück, weil ich durfte mich frei bewegen und habe dann mich sehr stark dann schon auf die schönen Weine konzentriert, die mir sicherweise gleich am Anfang schon gut gefallen haben.
Ja, ja.
Die ersten großen Pinots waren damals tatsächlich noch aus Italien, Franciacorta, Carel Bosco, dann noch ein bisschen Piemont und dann habe ich dann die Kurve gekriegt Richtung Burgund. Und das war dann für mich der einschneidendste Moment, wo ich gemerkt habe, dass mit relativ wenig Maschinen, eigentlich nur zwei Schläuche, eine Pumpe, habe ich die Jungs kennengelernt in Burgund und haben grandiose Weine gemacht. Und ich hatte vorher in der Technikerschule beigebracht bekommen, wie wichtig ist es, sich technisch sich auszurüsten. Und bin dann wirklich froh gewesen. Das war für mich ein Ankommen in der Branche, wenn ich ehrlich bin. Dass, dass man mit Gespür, mit Gefühl, mit Einfachheit eigentlich große Weine machen kann. Das hat mich fasziniert, ja.
Jetzt müssen wir trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du darfst mal auf keinen Fall auf die Venezuela-Geschichte vergessen.
Genau.
Das lassen wir jetzt noch mal aus deinem Mund hören, bitte.
Ich habe das auch so im Kopf. Du wolltest ja gar nicht Winzer werden. Also
Das stimmt.
Ich habe das fünfte von fünf Kindern, ne? Also der letzte Bruder quasi. Oh, der sechste, stimmt. Fünf Schwestern hast du, gell?
Genau.
Ja. Und damals dann aber trotzdem irgendwie die Entscheidung für diese Weinbauschule oder für die Weinbautechnikerschule.
Absolut. Es war klar, dass wenn ich natürlich Weinbau mache, dass man das natürlich anständig macht. Man macht eine Gesellenausbildung. Mhm. Danach eben bin ich in Veitshöchheim auf die Technikerschule gegangen. Und es hat mich, wenn ich ehrlich bin, nicht eigentlich sofort vom Hocker gerissen, das ganze Spiel. Eben durch diese Technisierung habe ich das Gefühl gehabt, Coca-Cola hat mehr Naturähnlichkeit als der Wein, den wir herstellen. Es war mir alles zu technisch. Ich habe es auch, wenn ich ehrlich bin, nicht immer verstanden und in meinem Privatleben hat sich ergeben, dass man zwei, drei andere Jungs das gleiche Phänomen hatten in einer anderen Branche und dann hatten wir gesagt, Mensch, wir könnten eigentlich auswandern, wir sind die Typen dafür und Venezuela haben wir damals ausgesucht, weil es tatsächlich, also Südamerika ist klar, war klar und Venezuela hatte damals die älteste Demokratie. Die jetzt nicht unbedingt grandios war, aber mein Gott, es war das Sicherste, was man Kolumbien angrenzen war uns dann doch eine Nummer zu heiß und deswegen haben wir Venezuela ausgesucht.
Das ist schon geil.
Und haben das tatsächlich auch akribisch vorbereitet, wir waren zu viert und sind dann irgendwann nach Venezuela erstmal das Ganze anzuschauen, hatten einen Anwalt schon eingeschaltet, der aus Caracas verschiedene Gebiete uns gemailt hatte und sind dann darüber geflogen im Dezember und ich war aber dann der Erste tatsächlich nach drei Wochen, der zurückgeflogen ist und im Laufe der darauffolgenden Wochen, Monate ist dann auch der Rest zurückgekommen. Es war nicht umsonst, muss ich auch sagen, ich habe vielen eben habe ich ja schon damals auch erwähnt, Demut erleben dürfen, weil die Menschen dort sind unfassbar glücklich, sind unfassbar lustig, feiern viel, haben das Leben wirklich genossen und hatten nichts. Und das hat mich schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich habe da schon auch was mitgenommen, ja. Aber die Karriere, die es damals geben sollte, wir wollten eine Strandbar aufmachen, und haben aber auch gemerkt, dass wir uns wahrscheinlich die besten Kunden gewesen wären, dass das nicht gut funktionieren würde. Deswegen, und für mich tatsächlich war auch der Punkt, ich musste feststellen, dass ich ein gewöhnlicher Mitteleuropäer bin, nämlich 365 Tage oder 64 Tage nur Sonne wäre nicht meins, muss ich wirklich sagen.
Bisschen Jahreszeitenwechsel.
Absolut.
Das ist halt schon gewohnt, gut. Ja.
Absolut. Also das musste ich mir dann selbst eingestehen. Mhm. Nicht hier Sunny Boy, sondern ich brauche das Schmuddelwetter. Mhm. Ich brauche die Jahreszeiten auch. Ja,
ich meine, solche Einsichten zu finden ist sicher nicht ganz so easy. Vor allem, wenn man sich so vorbereitet wie ihr, weil ihr habt ja einen Anwalt gehabt, ihr habt ja einen Sprachkurs, weil ihr das richtig in Erinnerung habt, auch gemacht. Und das ist schon, also das habt ihr schon ernst gemeint. Richtig.
Absolut. Also es war wirklich total durchgeplant. Ich habe es auch meinem Vater damals immer gesagt, dass ich gehe.
Ja.
Der hat es allerdings nie ernst genommen.
Was hat er dann gesagt, bis du wieder heimgekommen bist?
Der Vater hat gesagt, super, bist früher da als geplant, aber ist okay.
Also er hätte ein bisschen länger Zeit.
Er hat gesagt, Weinlese, spätestens musst du wieder da sein.
Ah ja.
Dann
habe ich gesagt, nee, Vater, ich gehe eigentlich für immer. Ja, ist schon klar.
Aber zur Weinlese bist du trotzdem wieder da, gell?
Genau, also es war irgendwie, die Mutter hat natürlich sehr gelitten, sie hat sich natürlich auch logischerweise dann gefreut, als ich zurückgekommen bin. Ja,
ja, sicher. Und dann war es eigentlich klar, ne?
Klar, ich möchte hier was bewegen. Mhm. Und wie gesagt, der Vater und die Mutter haben beide gesagt, du darfst den Wein so gestalten, wie du es möchtest.
Mhm. Schon stark. Wann genau war das? Also wann bist du wieder zurückgekommen aus
Venezuela? Ich würde jetzt mal sagen, 93 würde ich, ganz genau, müsste ich nachschauen, 94, sowas müsste es gewesen sein. Ja,
ja, weil 92 war Venezuela, hast mir du zumindest damals erzählt. Mhm. Also müsste das mit Anfang 93 ausgehen. Mhm.
Und dann losgelegt, erste Lese. Hast du bei der ersten Lese schon selber Verantwortung übernommen oder war das nur gemeinsam mit dem Papa, mit den Eltern?
Das war eigentlich immer gemeinsam. Also auch schon vorher hatte ich immer die Aufmerksamkeit eher im Keller. Vater war draußen im Weinberg. Und auch da, also ab 95 habe ich den Betrieb dann komplett übernommen. Mhm. Da habe ich eben auch draußen schon alles neu regeln dürfen. Das ging nicht ohne Streit ab, aber es am Ende hat sich dann immer gefügt. Das heißt, also ich habe dann damals angefangen, Trauben rauszuschneiden, was für eine Generation wie meine Eltern nicht ging, weil man hat nichts weggeworfen. Mhm. Man hat das, was die Natur einem schenkt, was der liebe Gott einem schenkt, darf man nicht wegwerfen. Mhm. Das war schwierig, aber ich habe dann tatsächlich meine Schwester, die eine, die Elisabeth, die hat mich damals schon unterstützt und war immer mit im Weinberg. Heute ist auch, oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist die Hedwig noch dazugekommen, die zweite Schwester, die neben ihrem Job noch einen Tag in der Woche hier ist und auch mich unterstützt oder uns unterstützt. Und aber die Elisabeth hat dann und auch meine Mutter haben dann auf den Vater eingewirkt, dass es wohl, um die Qualität zu erhöhen, nicht so schlecht ist, Trauben rauszuschneiden. Das hilft
natürlich, wenn du dann Verstärkung hast.
Mhm. Ja, ist halt schwer einfach für diese Generation, glaube ich, das irgendwie vorstellen und auch zulassen, weil wenn du halt so diese Sorge hast, was ist, wenn wieder gar nichts da ist quasi.
Genau.
Ja, und nur dazu hast du ein anderes Qualitätsverständnis, und zwar Quantität ist die Qualität Nummer eins, nach der wir suchen.
Genau.
Und wenn dann alles umdreht wird, puh.
Wie war das damals mit dem Thema Qualität versus Quantität auch in der Schule? Weil wir jetzt gesagt haben, bei den Eltern, klar, ist halt einfach dieses Quantitätsverständnis viel stärker. War das in der Schule genauso dann in der Ausbildung?
Das war eben auch sehr stark im Fokus gestanden. Wie erreicht man möglichst gute Trauben in einer hohen Anzahl? Und das Thema wurde nie gestellt, dass eventuell weniger Trauben eine höhere Qualität ergeben können. Sondern es war eigentlich immer klar, man muss so viel ernten, wie es nur irgendwie geht.
Ja.
Und dann halt da draußen guten Wein irgendwie machen. Und das ist mit der Technisierung zum Teil auch gelungen. Das merkt man ja auch heute noch. Aber die Weine waren für mich nicht groß genug, beziehungsweise sie hatten zu wenig Seele. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in früheren Jugendzeiten immer wieder mal einen Wein probieren durfte, der mich berührt hat, der mich wirklich berührt hat. Und das hat mich fasziniert und das wollte ich auch machen. Das war das Ziel dann auch.
Und wie bist du zu diesen Weinen gekommen? Weil jetzt das Quantitätsverständnis, klar, wie kommst du zu dem Qualitätsverständnis, dass du dann selber sagst, okay, ich stelle das irgendwie in Frage, das muss man erst einmal hinbringen?
Ich hatte das Glück, in Volkach, Nachbargemeinde, Stadt Volkach, einen Menschen zu kennen, der hat ein tolles Restaurant gehabt, Mephisto hieß das. Und da wusste ich auch, er ist ein Netter, er wird mich nicht vernichten, er wird nicht sagen, das Ding ist Kacke, kannst abhacken, sondern ich wusste, dass er mir fairerweise eine Antwort geben wird, mit der ich auch arbeiten kann.
Für deine eigenen Weine dann?
Genau. Und dem habe ich einen Wein von mir mitgebracht und dann hat er probiert und er ist wortlos in den Keller gegangen und hat einen Pinot Noir aufgemacht aus dem Hause damals Cattel Bosco. Und das war für mich, für Pinot erstmal die Erkenntnis, da ist ein langer Weg und das sind einige Galaxien, die da noch Platz haben. Und das war dann für mich aber der Startschuss, eben auch zu sagen, da will ich hin. Das ist Qualität für mich.
Der Ansporn quasi.
Ja.
Und es ist aber trotzdem, es ist stark von dir, dass du nicht gesagt hast, boah, nein, das ist so anders, da kann ich gar nicht hin, sondern dass du gesagt hast, ah, okay, passt, gute Benchmark, schauen wir mal, wie wir da drüber hinwegkommen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, die ersten Nächte nach diesem Abend waren dann war schon so, dass ich gemerkt habe, das ist, ich weiß gar nicht, wie der hinkommen soll.
Ja.
Also, weil was soll ich machen? Das war ja damals, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Es war, glaube ich, ein 85er, 86er, Cattel Bosco, Pinot Noir, Pinot Nero, wie er dort genannt wird. Und ich wusste nicht genau, wie ich hinkomme. Ich bin dann auch tatsächlich ein paar Wochen später runtergefahren, habe mir das Haus angeschaut, habe damals erstmal festgestellt, per se, das Weingut hätte ich auch gerne, weil es hat einen Hubschrauberlandeplatz. Fancy. Es ist ja nicht verkehrt.
Also sie können nicht nur gut Pinot machen, sondern offensichtlich haben sie es auch gut verkauft.
Gutes Geschäft machen, ganz genau. Ja. Hast du da einfach einen Termin gekriegt? Also ist das einfach so dran,
ich bin unten gewesen, im Urlaub am Gardasee sozusagen, und bin da hingefahren blind und habe dann keinen Termin bekommen. Beziehungsweise, das ist ein goldenes Riesentor, 5 Meter hoch, eine Sonne aus Gold, und das ist das Tor gewesen.
Ja.
Und da war eine Klingel, und ich habe mir gesagt, ich klingel so lang, bis entweder der Hund kommt oder die Tür aufgeht. Gott sei Dank das Zweite, die Tür ging auf, es war kein Hund, und dann eben hochgefahren, so einen kleinen Pinienauffahrt, ein paar hundert Meter entlang, und man hat mich auch empfangen und hat dann aber gesagt, das geht leider heute nicht, aber wenn ich Zeit hätte in 4, 5 Tagen, könnte ich nochmal vorbeikommen. Mhm. Und dann haben die uns tatsächlich empfangen und haben tatsächlich sich die Mühe gemacht, 2 Stunden lang uns durch das Weingut zu führen. Und ich habe damals gedacht, ich sage nichts, wahrscheinlich wäre ich gerade verwechselt, ich bin der große Einkäufer, aber ich werde es zum Schluss aufklären, aber erst zum Schluss.
Aber schon geil, dass die sagen, ja passt.
Absolut. Das erstmal gesehen, was es heißt, hohe Qualitäten zu machen und auch das Bewusstsein dafür zu bekommen. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, waren so die ersten Anfänge dann auch.
Yes. Aber das war schon, wo ihr zwar gemeinsam unbedingt gefahren seid. Oder war das noch nicht? Ich sehe das noch nicht ausgegangen. Also ich kenne einige legendäre Geschichten aus Frankreich, wo du ganz eindeutig, Kerstin, die Nummer 1 Rolle gespielt hast dafür, dass das überhaupt passiert. Wie habt ihr euch zwar kennengelernt?
Das war auf einer Silvesterfeier in München. Also ich habe damals in München gearbeitet und Richard hat schon immer eine München-Affinität gehabt. Also die Dame, mit der er gerade Posco besucht hat, die Ilka, kenne ich auch gut. Wir sind auch privat befreundet. Die Vorgängerin war auch schon aus dem Münchner Raum. Genau. Und wir haben uns über eine gemeinsame Freunde auf deren Silvesterparty kennengelernt. Das war 98 auf 99.
99 war das, okay.
Genau. Und dann haben wir nochmal kurz eine Schleife gedreht und dann irgendwie.
Also sie hat mich nicht rangelassen. Ein Jahr, wie war
das? Da hast du ein bisschen kämpfen müssen.
Geh, bitte.
Nein. Man muss sich schon ein bisschen
bewegen, ne?
Die Zeit muss ja auch reif sein. Alles hat seine Zeit, wie es immer so schön heißt. Wir waren noch nicht bereit.
Sehr gut.
Ich schon.
Aber bitte ein Jahr Wartezeit.
Ja,
ist in Ordnung.
Halt mal aus. Ja. Mal schauen, ob er wirklich so viel Interesse hat. Wenn er ein Jahr dranbleibt, dann wird es schon guter sein.
Aber Kerstin, Richard hat mir erzählt, du kommst einerseits aus dem Journalismus, das habe ich auch schon ein bisschen nachgeschaut.
Genau.
Und du bist das Sprachentalent von euch zwar. Das hat er auch sehr, sehr klargestellt.
Ja, also ich bin für die Buchhaltung hier eigentlich gänzlich ungeeignet, weil Zahlen sind wirklich nicht mein Metier. Kostet mich wirklich Anstrengung, kann ich nicht anders sagen. Ich muss Zahlen immer Double-Check machen. Ne, genau, ich habe von der Ausbildung her klassische Redakteursausbildung, Kommunikationswissenschaft studiert, Volontariat draufgesetzt und bin dann, also ich komme ja aus der Oberpfalz, reine Biergegend, sehr schönes Bierzeugel und so, ganz toll. Ich hatte von Wein keine Ahnung und bin zum Studium dann eben nach München und dann dort auch hängen geblieben und hatte auch lange Jahre einen tollen Arbeitgeber dort, hat Spaß gemacht. Aber auch da hat alles seine Zeit.
Natürlich.
Genau. Und man hat damals ja auch, wir haben viel Prosecco getrunken, Pinot Grigio und so. Also wie gesagt, das war alles nicht, würde ich heute alles nicht mehr trinken wollen.
Fair.
Am Ende des Tages ist es Alkohol und in unserem Alter ist man dann auch so weit, dass man sagt, lieber ein Glas weniger und dafür was Schönes.
Korrekt. Mhm.
Genau.
Ich finde, das ist gut, wenn man es möglichst bald lernt.
Ja, ja. Aber jeder hat so seine Zeit, wo er das noch nicht weiß.
Natürlich, wir müssen sie alle lernen.
Müssen wir halt dann ein bisschen büßen machen.
Und es hilft leider nur trinken.
Auch das ist
richtig. Halt die Gefahr, ja.
Und wie bist du dann in dieses ganze Weinthema reingewachsen?
Voll.
Weil zu dem Zeitpunkt war ja schon die Übernahme, das ist alles schon erledigt gewesen.
Also bei mir war es dann so, dass ich wirklich viele Jahre oder fast Jahrzehnte im gleichen Verlag gearbeitet habe, habe dort auch wirklich schnell Karriere machen dürfen, volontiert und erst Praktikum gemacht, dann Volontariat und war dann in relativ kurzer Zeit dann Ressortleiterin, aber das ist dann auch so ganz toller Verlag gewesen und tolles Team, aber es war auch ein bisschen untäglich grüßt das Murmeltier. Und ich hatte dann tatsächlich 2003, hatte ich damals von meinem Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, ein Homeoffice zu kriegen. mit dem Deal, dass ich dann halt für Urlaubskrankheitsvertretung und wenn wichtige Konferenzen sind und so weiter, ich dann in München wieder vor Ort bin.
Ja.
Und das war damals schon was Besonderes, weil meine Technik war noch nicht so weit. Wir haben Standleitung legen müssen und alles, ja, damit das alles funktioniert. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Zugeständnis an mich. Und auch große Wertschätzung, also das muss ich schon sagen. Aber das war, ja, und dann hatte ich natürlich hier mehr Möglichkeiten als mit jahrelanger Fernbeziehung. Dann natürlich da auch näher an das Thema Wein ranzurücken und mehr zu trinken und auch hier, soweit Zeit war, auch mehr zu unterstützen. Genau, so kam das eigentlich. Und dann hat man halt ja, die ersten Frankreich-Reisen gemacht, auch Bordeaux bereist und ja, irgendwann natürlich das Burgund. Und wir haben dann relativ schnell in Burgund einen ganz tollen Menschen kennenlernen dürfen, in einer Weinhandlung in Beaune, direkt am gegenüber vom Hospiz de Beaune, also am Touri-Platz Nummer 1, meinte Richard, er musste jetzt reinspazieren, wo ich mir noch so dachte, was willst du in dieser Weinhandlung an diesem Touri-Platz hier? Und naja gut, dann sind wir da halt reingeschlappt und haben uns umgeschaut und so leicht vor uns hingeflüstert, weil es ehrfürchtig war, was da für tolle Weine waren, von denen du ja nur gehört hattest und noch nie getrunken hattest, die ganzen DRCs dieser Welt und Amoroso's und so weiter. Und ja, wir waren da eigentlich nur auf der, ich sag mal, Durchreise, um einen Freund in Südfrankreich zu besuchen und waren auf der Suche nach einem Geschenk und irgendwann musste man sich ja auch beraten lassen, was bringen wir dem auch einen Weinliebhaber mit. Und ja, und dann habe ich da halt auf mein Französisch rumgekrebst, irgendwie so, ne, was er uns empfehlen kann. Er hat gemeint, mit mir könnt ihr Deutsch sprechen, ich bin Berliner.
Ja, ist schon mal hilfreich, ja.
So ein lustiger, ganz toller Typ, der ist leider vor 3 Jahren verstorben, ganz plötzlich, ist auch ein großer Verlust für uns. Aber es war eine langjährige Freundschaft und er hat uns wahnsinnig viele Türen aufgemacht, einfach auch bei Winzern. Und es ist natürlich toll, wenn du jemanden hast, der deine Muttersprache spricht und der die Kontakte hat. Und die haben direkt bei den Winzern auch eingekauft, logischerweise. Haben auch damals oder heute auch noch eigene Füllungen gemacht mit den Winzern. Und das war natürlich wirklich ein Schatz für uns, dass der Bernhard uns das über die Türen aufgemacht hat. Und er hat unsere Weine auch geliebt, hat uns regelmäßig besucht mit seiner Familie. Seine Frau arbeitet in einem Weingut im Burgund, in Wohnromane. Und ist leider der Kontakt jetzt ein bisschen eingeschlafen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das war wirklich so, da waren dann so die Anfänge da und dann die ersten Kellerbesuche, wo dann, keine Ahnung, Zentimeter dickter Schimmel dranhängt und die Spinnweben, die man nicht anfassen durfte. Und wir hier immer.
Ich muss mich hier mit der Lebensmittelkontrolle rumärgern.
Ja. Das ist eine ganz andere Welt.
Ganz andere Welt, aber es war wirklich so, also ich habe das dann schon auch so empfunden, dass es dann schon so richtig so wie so ein Heimkommen oder Ankommen für den Richard war. Und das hat schon nochmal dann so einen Schub einfach gegeben. Ja, auch viele Dinge haben sich dann daraus entwickelt, wie welche Reben pflanzt du und ja, wie kannst du nochmal weiterkommen und ja, diese Einfachkeit im Wein machen. Das war schon wichtige Erkenntnisse einfach, die uns wahnsinnig viel gebracht haben.
Ich habe eine ganz essentielle Frage an dich und zwar, wie kriegt man einen Termin bei Kosterie?
Das war tatsächlich damals.
Die Geschichte müssen wir schon erzählen, richtig.
Ja, es ist eigentlich so, Kosterie haben wir über witzige Sommeliers kennengelernt. Den Frank Hildebrand, heute auch noch ein sehr, sehr guter Freund aus meiner Heimat der Oberpfalz.
Und Endel.
Und dem Andi Endel, der damals im Tantris-Sommelier war.
Nee, im Schubeck.
Ah, Entschuldigung, Schubeck, genau. Oh. Alfons Schubeck war der in Südtiroler Schuben, stimmt, ja. Und durch die zwei Sommeliers haben wir Kosterie kennengelernt und fanden dies faszinierend, weil wir Chardonnay auf diese Art und Weise einfach noch nicht verkostet hatten. Ja. Also sie waren einfach wahnsinnig scharf, präzise, leichter Flintton, Nullfrucht, also wirklich beeindruckende Weine. Und dann ist es natürlich immer spannend, dann auch den Menschen dahinter kennenzulernen, der diese Weine auch so macht. Und der Richard hat Ende August Geburtstag und das ist auch die Zeit, wo man immer so als Winzer Zeit hat, nochmal irgendwie mal kurz wegzufahren und Luft zu holen, bevor man dann in die Weinlese geht. Und ich habe da schlicht und ergreifend mir ein französisches Telefonbuch genommen, das ist ja auch schon wieder Jahre her. Und habe mir die Telefonnummer rausgesucht und da halt dann zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen und irgendwann ging jemand ans Telefon und meinte, oui. Und ich, ah, Gott, Monsieur Kosterie, oui. Und dann habe ich halt gesagt, dass mein Mann Winzer ist und wir halt in Burgund sind Ende August und ob es möglich wäre, ihn zu besuchen. Und dann hat er gesagt, oui, quand? Und ich, oh Gott, oh Gott. Ja, und so kam das dann. Und da war eigentlich eine holländische Gruppe noch mitgemeldet an dem gleichen Tag, wo wir dann den Termin hatten. So nach dem Motto, schließt euch an, da kommen eh Holländer. Mhm. Die kamen dann nicht. Das heißt, wir hatten dann wirklich eine Privataudienz bei Monsieur Jean-François Coche-Thury.
Geil. Ich meine, was Besseres kann da nicht passieren.
Nein, wirklich nicht.
Sehr, sehr gutes Geburtstag.
Aber natürlich auch so stark, dass du sagst, ja passt, ich rufe so lange an, bis die einfach abheben. Ja. Also ich sehe schon eure Parallelen so. Zuerst dieses, ich läute da so lange an, bis da irgendwer aufmacht. Genau. Und da, ich rufe so lange an. Also da sind wir schon konsequent. Finde ich sehr, sehr gut. Das bringt dich halt einfach weiter. Schlau.
Ja. Ich habe mich riesig gefreut. Der Kerstin hat mich damals dann angerufen und dann gesagt, so, dein Geburtstagsgeschenk ist eingetütet. Und ich, okay, super. Und sie hat mir ein paar Tage eben vorher dann schon gesagt, dass wir nach Burgund fahren und bei Kosch einen Termin haben. Ich habe sofort die Jungs, die Sommeliers angerufen, habe gesagt, siehste, ihr habt zwar die Weine, aber ich komme jetzt direkt zum
Geil. Ja, sicher, so damit kann man schon mal angeben. Muss.
Und wie war dieser Besuch dann?
Ja.
Also ich war natürlich, wir hatten einen Termin um 18 Uhr. Ich war natürlich um 16 Uhr schon da.
Ja, klar.
Es könnte ja sein, dass es vergisst. Mhm. Ich wollte auf keinen Fall, dass es vergisst. Und waren dann 2 Stunden lang die Straße auf und ab gelaufen. Habe immer geguckt, dass das Tor nicht zu ist. Und sind dann um 18 Uhr da reinmarschiert. Und dann kam uns ein sehr netter Winzer entgegen, mit Gummistiefeln, zerrissener Hose, lässig im Schritt auf uns zulaufend und hat uns begrüßt. Und ja, dann sind wir im Keller und haben, ich glaube, bis Jahrgang 2005 durften wir alles probieren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war so ehrfurchtig, ich habe fast keine Worte rausgebracht. Mhm. Die Weine waren... Erstens, die Anzahl an Weinen von Kosch habe ich so vorher noch nie probieren dürfen. Mhm. Und er hat auch ein bisschen was erzählt, aber er war gelassen, hat sich gefreut und probiert. Und irgendwann zum Schluss haben wir gefragt, habe ich der Kerstin gesagt, frag ihn doch mal bitte, ob man irgendwo, wo man Rieben herkriegen könnte.
Mhm. Na, und ja, da war er erstmal völlig entsetzt und hat dann gemeint, ist ein Marsch? Also sowieso Würzburg ist ja die nächstgrößere Stadt, die der eine oder andere auch im Ausland vielleicht kennt. Mhm. Kannte er nicht. Franken war irgendwie auch so.
Ich glaube, Dijon war das Letzte, was er da sagt.
Also völlig entsetzt. Wir hatten eben damals auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Wir wissen, ein Weißburgunder war es, glaube ich. Pinot, glaube ich, auch. Ne? Wir wissen natürlich nicht, ob er das jemals verkostet hat. Ne? Es ist uns seitdem auch nicht mehr gelungen, dass nochmal jemand die Tür aufmacht. Das ist natürlich auch. Das war noch
schwierig.
Da war er schon sehr gehypt zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn besuchen durften. Aber das ist danach ja nochmal völlig durch die Decke gegangen.
In Deutschland hat ihn noch nicht jeder gekannt.
Ja,
genau. Wann war das?
Ach Gott, wann waren das? 2006 oder 2007? Oder wann war das?
Ja.
Oder ein bisschen später?
2006, 2007 müsste es gewesen sein.
Ich weiß gar nicht mehr genau. Zahlen Sie nicht unsere Stärke. Aber es war ein tolles, fantastisches Erlebnis.
Und das heißt, damals war es eigentlich schon klar, okay, passt, am besten arbeitet man mit Burgunder Klonen.
Absolut, weil ich ganz am Anfang schon gemerkt habe, als wir das erste Mal in Burgund waren, sind wir natürlich logischerweise zum Weinberg der Weinberge, zur Romane Conti, La Romane Conti. Hm. Und das Erste, was ich gesehen habe, war wirklich, die sind schon fertig mit der Weinlese. Mhm. Bis ich gemerkt habe, die schaut nur so aus. die Trauben sind so klein auch, und so wenig Beeren, dass es ausschaut, als wäre da bloß.
Wäre da schon alles unten, ja.
aber der Geschmack dieser Beeren und Trauben war einfach wahnsinnig intensiv und haben uns dann eben auch von den Winzern immer erklären lassen, was ihr Gedankengut ist und warum sie das so und so sehen. Hm. Und haben dann sehr schnell gemerkt, dass die Klone einfach sehr viel ausmachen. Hm. Und Handicap war aber klar, es ist natürlich keine Menge. Also man erntet da einfach kleine Mengen.
Ja.
Mit der Bestockung, die die schon haben, die haben eine sehr hohe Bestockung, die liegen über 10.000 im Schnitt pro Hektar. Und dann war klar, dass am Ende wollen wir es auch so haben. zwar nicht mit über 10.000 Bestockungen, aber doch schon eng Bestockung. Das heißt, wir liegen so bei 8.000, 9.000 Stock in etwa pro Hektar. Und und haben dann versucht, eben erstmal bei Chardonnays, beziehungsweise vorher hatten wir auch schon Pinots eingekauft und haben aber dann bei Kosch tatsächlich die Möglichkeit bekommen über seinen Schwager, da hat er eben gesagt, dass wir Rebmaterial von ihm bekommen können.
Und das ist natürlich schon geil.
War natürlich, da waren wir sehr dankbar und haben uns auch sehr gefreut, ja.
Und das ist ja dann wirklich zustande gekommen, ne?
Das ist der heutige Rossbach, genau.
Das ist nämlich auch, also dass es nicht nur gesagt wird, ne? Ja, schauen voll. Wir mal, ob wir da vielleicht was für euch kriegen können, sondern dass es dann auch passiert. Sau, sau cool.
Ja.
Und das Rebmaterial für diesen Pinot hier?
Der Rosen besteht tatsächlich momentan noch zu einem hohen Anteil aus deutschen Klonen.
Und auch das funktioniert sehr gut.
Circa momentan 22 dürften circa 10-15% französische Klone drin sein.
Ah ja, okay.
Kommt aber jetzt dann noch, wir haben dann 19 nochmal nachgepflanzt, also wir haben nochmal Fläche dabei gehabt. Da kommt jetzt nochmal die komplette gleiche Fläche nochmal jetzt mit französischen Klonen dazu in den nächsten Jahren. Also da kommt auch dann mehr Menge, das ist dann insgesamt ein halber Hektar. Und der kommt dann mit französischen Klonen neu dazu.
Sehr cool. Alles klar. Das heißt, das war so eines der Punkte oder einer der Punkte, wo du gesagt hast, okay, passt, das ist ganz, ganz essentiell. Rebmaterial.
Genau.
Und bei der Arbeitsweise. Was
und auch Reben verändern, das heißt also, wir haben die Müller-Thurgaus Stück für Stück zurückgenommen, haben uns einfach nur auf wenige Reben konzentriert, beim Weißen eben Silvaner mit doch 2-3 Lagen, dann Weißburgunder und Chardonnay und beim Roten ist es Pinot Noir eigentlich als Hauptrebsorte und ein bisschen Melonen-Cabernet.
Geht es dann beides in den R rein oder ist der R…
Genau, der R ist eigentlich Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und ein bisschen Merlot, ja.
Okay, also das heißt einerseits dieses Rebmaterialthema und andererseits aber auch die Arbeitsweise, habt ihr gemeint. Also ihr habt gesehen, dass da dieses ganze Hochtechnologisierte eigentlich schöner Unterrichtsstoff ist, aber
tut dir
im echten Leben.
Wird,
Also für große Weine hat es hat mich da wirklich fasziniert, weil das war, wie gesagt, die Winzer hatten da 2 Schläuche und eine Pumpe. Und wenn sie hochtechnisiert waren, da hatten sie noch einen Filter, aber dann waren sie schon bis zu den Zähnen bewaffnet.
Sozusagen.
Mehr hatten die nicht oder haben sie bis heute nicht, weil sie es nicht brauchen.
Ja.
Weil sie dem Wein natürlich auch mehr Zeit geben. Also ich weiß noch, bei uns war ein großes Thema in der Gesellenzeit oder auch dann als Techniker in der Technikerzeit, Stabilisierung von Weißweinen. Eiweiß, thermolabiles Eiweiß, da gab es dann diverse Schönungen mit Bentonit, Gelatine, Kieselsohl.
Ja.
Das war ein Hauptthema, das haben die gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, was ich erzähle.
Das hast du quasi dort gefragt, hey,
wie macht ihr eure Stabilisierung? Dann haben die mich angeschaut und keiner. Wir haben kein Eiweiß. Okay, gut. Und dann war das nächste war BSA zum Beispiel auch. Da habe ich dann gefragt, wie macht ihr den BSA? Und also bei uns hat man das anständig gelernt bekommen. Dann nimmt man Bakterien, die man dann in den Wein einrührt und dann tut man das kontrollieren übers Labor. Und dann habe ich gefragt, wie macht ihr das? Und er hat gar nicht.
Ja.
Was heißt gar nicht? Ja, da geht halt irgendwann los.
Ja, wir warten einfach.
Genau. Ja, wie merkt ihr das? Und dann haben die mich alle angeschaut, als würde ich von einem Planeten kommen. Dann haben wir gesagt, wenn der Stöpsel oben runterfällt. Ist klar, logisch. Wenn der Stöpsel oben runterfällt, dann ist Druck drauf. Dann ist
genau.
Und wann merkt ihr, dass ihr fertig seid? Dann gucken sie mich wieder an und sagen, wenn er nichts mehr runterfällt. Das ist mal eine Antwort gewesen. Das hätte ich damals mal in der Technikerschule gesagt.
Ja, ganz genau. Hättest
wahrscheinlich so nicht einfach. Unbedingt eine positive Note gekriegt.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach komplett andere Welt
ist. Ja. Komplett
anders.
Sie spüren tatsächlich. Sie wollen einen Weinberg spüren, sie wollen einen Wein spüren.
Was ich vorher noch fragen wollte, wie du übernommen hast, wie viele Hektar waren das ungefähr, die du damals gehabt
hast? Damals habe ich, wenn ich übernommen habe, waren es um die 3 Hektar ungefähr.
Und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Wie gesagt, erstmal Umstellung, Stück für Stück von den Rebsorten, dass es eben konzentrierter wird und die Liebe lag eben im Weißweinbereich beim Chardonnay in erster Linie. Ja. Und den Silvaner habe ich tatsächlich damals Berührungsängste gehabt, aufgrund dessen, weil er in Franken zu meiner Zeit kalt vergoren ausgebaut wurde. Mhm. Und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen.
Ja. Ja.
Und bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann nehme ich meinen Silvaner so, wie ich ihn sehe. Und das heißt hier mit diesem Boden und möglichst wenig beeinflussen. Und dann kommt er ins Holzfass und bleibt im Holzfass liegen, eigentlich wie früher auch. Also bevor die ganze Technisierung in Franken losging oder in Deutschland. Und so haben wir ihn dann auch gemacht. Also da wird nicht viel verändert. Die Hauptarbeit ist im Weinberg und im Keller ist es im Prinzip, man muss es schon kontrollieren, so ist es nicht, je nachdem, welche Stilistik man haben möchte. Aber es wird nicht eine Stilistik extra gemacht, sondern wir wollen tatsächlich einen Fingerabdruck der Lage haben und des Jahrgangs und mehr nicht.
Mhm. Und wo sind wir jetzt ungefähr flächentechnisch?
Jetzt sind wir so bei 4 Hektar momentan. Auch das war für mich immer nicht entscheidend, möglichst viel Fläche zu haben. Mhm. Das wurde uns zwar immer in der Technikerschule beigebracht, man muss Richtung 10 Hektar, damit es wirtschaftlich wird. Ja. Aber dann hat man halt auch immer die Zahlen genommen, die man damals hatte. Also das heißt 5, 6, 7 D-Mark beziehungsweise später dann Euro. Mhm. Und das haben wir tatsächlich nicht. Wir haben mittlerweile sehr gute Preise, die allerdings auch etwas täuschen, weil aufgrund dessen, dass es natürlich weniger Menge ist, ist es auch am Ende eine kleinere Summe. Mhm. Aber wir verlangen natürlich, müssen mehr verlangen, weil auch die Arbeit Intensität höher ist und die Menge logischerweise kleiner ist.
Ja, und du vergleichst ja mit ganz was anderem. Also was ich vorher noch nachfragen wollte dazu ist auch, du kommst jetzt da, oder ihr kommt drauf, okay gut, geil, Burgund, das ist so absolut das, wo wir eigentlich hinwollen, das ist das, was uns wirklich berührt, inspiriert. Jetzt beginnst du das in Franken zu machen, beginnst da mit Chardonnay, beginnst da noch intensiver in diese Richtung zu arbeiten. Was haben die Leute gesagt, wen hat das interessiert?
Du hast zu mir damals auch gesagt, du hast am Anfang das Gefühl gehabt, das kann man da gar nicht machen, weil alle gesagt haben, das geht da nicht. Ja. Die kannst du irgendwo anders machen, diese Weine, die kannst du in Italien machen, die kannst du in Frankreich machen, aber doch nicht in Franken.
Das ist richtig, ja. Also der Gegenwind war schon groß. Mhm. Und man wurde natürlich auch ein bisschen belächelt und es war, der Glaube war nicht, nicht groß, dass es funktioniert, weil es auch tatsächlich lange gedauert hat, muss man fairerweise auch sagen. Mhm. Die Kerstin, die hat im Prinzip die ersten 10, 15 Jahre uns finanziell über Wasser gehalten. Das Weingut hat 10, 15 Jahre kein Geld verdient.
Ja.
Das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Ja. Wenn man jetzt nur davon hätte, also wenn die Kerstin auch keinen eigenen Job gehabt hätte, hätten wir ein Problem gehabt. Weil 10, 15 Jahre lang macht auch keine Bank mit und sagt, das ist okay, wenn ihr euch verwirklichen wollt. Und das ist eben auch unsere gemeinsame Leistung, genau.
Ja, ja. Also es ist schon auch so stark, dass du gesagt hast, so, na sicher, das wird, das machen wir gemeinsam, das ziehen wir jetzt mal durch.
Mhm. Ja. Vor allem nicht 2, 3 Jahre,
ja.
Sondern langfristig.
Ja.
Das ist schon auch was. Also ich bin mir sicher, das kennen viele Leute einfach nicht. Diesen langfristigen Glauben an irgendwas.
Das heißt auch, du warst genauso überzeugt von dem, von der Idee und von dem Plan wie du, Richard, und das ist schon geil, weil jetzt zu sagen, ja, okay, gut, na klar, mein Partner, meine Partnerin, natürlich bin ich einmal überzeugt davon, was die macht, aber du musst schon hundertprozentig von der Sache überzeugt sein, dass du sagst, das machen wir jetzt und es geht nur darum, wir müssen das halt eine Zeit lang durchhalten, bis wir genug Leute davon überzeugt haben, dass checken, wie geil das ist und irgendwann geht der Knopf auf.
Es ist halt eine Branche, die wahnsinnig viel Zeit braucht.
Ja,
ja.
Du hast nur einmal im Jahr eine Chance, dann hast du das Wetter, das nie kalkulierbar ist und die Weine, die brauchen Zeit. Das heißt, es war klar, es ist nicht jetzt in 12 Monaten oder 24 Monaten erledigt, wenn man sich ein Ziel setzt, dann muss man langen Atem haben.
Mhm. So ist es. Wie lange hat es bei euch dauern müssen, bis sie das Ganze gedreht hat? Also bis die Leute verstanden haben, was ihr macht?
Tatsächlich, die ersten guten Kunden waren eben Sommeliers, weil die waren immer neugierig, die sind immer offen. Und die haben uns am Anfang auch getragen, würde ich sagen. Ne?
Ja, absolut. Und da kamen dann auch Privatkunden dann her. Ne? Wenn die dann mal so ein was weiß ich, einen fränkischen Rotwein blind hingestellt bekommen, wo sie dann sagen, was, das ist Deutschland und das ist Franken.
Ja.
Und dann ist das natürlich so langsam gewachsen. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer mit Investitionen verbunden gewesen, von daher, also, ja, war schon eine Durststrecke, aber wir haben nicht gelitten, weil wir zufrieden sind und über das Leben, was wir einfach haben, ne, und führen dürfen.
Das ist natürlich auch extrem viel wert, wenn du sagst, okay, ja, passt. So wie das jetzt für mich ist, optimal.
Natürlich, ja, dann bist du natürlich auch noch viel eher dabei, dass du sagst, ja, passt, ich ziehe das auch länger durch, wenn ich halt wirklich sage, mir macht das eh so viel Spaß und mir taugt das so, wie wir das haben. Und du da die ganze Zeit denkst, ach, nein, wir brauchen eigentlich noch viel mehr, ist noch schwieriger.
Ja.
Würdest du sagen, Kerstin, es hat auch irgendwo geholfen, dass du einen gewissen Blick von außen da drauf gehabt hast?
Ja, doch, schon. Also ich denke, wir ergänzen uns in vielen Dingen ganz gut. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt das Weinwissen nicht so wie der Richard und ich empfinde Wein wahrscheinlich heute auch noch anders als er. Also wie gesagt, ich mag auch gerne junge, frische Tropfen. Weil manchmal, wenn man so Altweinproben hat, dann denke ich mir oft, ach Gott, ja, so alte Bordeaux und so, wenn das nur noch Eisen auf meinem Gaumen ist, dann denke ich mir, oh, dann hätte ich lieber 20 Jahre früher getrunken. Ja, oder dieses zu viel Subois, was ja sehr schön sein kann, brauche ich nicht. Ich habe immer gerne, wenn noch ein bisschen Leben im Wein ist. Das ist aber vielleicht auch so ein Männer-Frauen-Thema. Ich weiß nicht, Männer empfinden Wein auch manchmal anders als Frauen. Keine Ahnung.
Es ist einfach ein bisschen ein Geschmacksverständnis.
Ja. Zu gewissen Grad. Ja. Mhm. Nee, aber wir haben einen Vorteil natürlich, dass wir unsere Weine auch immer selber gerne getrunken haben. Und ja, wir richtig. Dann eben dachten, also wenn uns das schmeckt, dann muss es ja anderen auch schmecken.
Ja.
So ganz verkehrt sind wir ja nicht. Und tatsächlich, wir haben dann das ein oder andere tolle Sterne-Restaurant dazu bekommen, wo die Sommeliers uns dann auch bestärkt haben, das weiterzumachen. Mhm. Das waren schon immer auch mal von außen dann Menschen, die das toll fanden und uns unterstützt haben. Und ja, so ist es halt Schritt für Schritt gewachsen.
Mhm. Und wann waren da so die ersten richtigen Erfolgserlebnisse, wo ihr sagt, weiß nicht, das erste größere Sterne-Restaurant oder so, wo ihr das Gefühl gehabt habt, shit, die Leute checken schon und wir sind voll am richtigen Weg?
Naja, das ging los mit Burg Wernberg. Gibt es heute leider nicht mehr. Es ist eine Burnout-Klinik drin und darf dort kein Alkohol mehr getrunken werden.
Ah, okay.
Fair.
Genau. Dort haben wir auch besagten oder vorhin schon erwähnten Frank Hildebrand kennengelernt. Der Vorgänger von Frank. Den haben wir getriggert mit dem Dings. Wir haben Rotwein
Jan
bei uns.
Müller.
Jan Müller hieß der, lebt mittlerweile in Wien.
Mhm.
Genau, und das war unser erster Sterne-Restaurant. Das hat uns viel gebracht und kurz drauf kam der Königshof in München mit Stéphane Thurion, ein ganz toller Sommelier auch. Eine absolute Koryphäe in seinem Fach und auch ein Charakterkopf. Der hat uns auch viel gefördert, hat wahnsinnig viel Wein von uns gekauft und dadurch hast du natürlich dann auch eine gewisse Verbreitung. Ne?
Ja.
Wir haben eigentlich bis auf damals Hotel Burg Wernberg keine Kaltakquise betrieben, machen wir heute noch nicht, sondern es ist tatsächlich reine Empfehlungen.
Ja.
Und es ist auch besser, weil wir sind beide nicht die Typen, die viel nach außen gehen oder verkaufen können. Wir können das eigentlich gar nicht. Ja. Also wir sitzen oftmals da und haben einen schönen Abend, aber machen keinen Abschluss. Also wir sind jetzt nicht die begnadeten Verkäufer. Deswegen ist es natürlich immer besser, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wow, ich habe euren Wein dann und da. Ja, oder irgendjemand hat eine Flasche geschenkt bekommen und fand den super und ruft dann hier an oder schickt eine E-Mail. Ja, das ist natürlich für uns dann immer der bessere Weg. Und so haben wir uns da wirklich eine kleine Fangemeinde erarbeitet und die Zeit spielt natürlich dann schon auch für sich und es spielt schon auch eine Rolle, was man für Bewertungen dann hat. Wir machen nicht viel, also ich hab noch ein bisschen Pressearbeit für einen tatsächlichen Getränkehersteller, aber für unser Weingut selber mache ich nichts. Das kann ich nicht, da bin ich emotional auch zu verhaftet. Das ist ganz, ganz schlimm, da fehlt die Distanz. Deswegen, ich würde in eigener Sache nie eine Pressemitteilung schreiben oder so, aber man schickt Weine zu Weinführern oder es kommen mal Tester, die sich hier halt melden und das hilft dann schon auch, wenn du gute Bewertungen hast. Und da, glaube ich, sind wir jetzt ja schon, gerade mit jetzt im Jahrgang 22 und teilweise auch 23, spätestens da glaube ich. Also Falstaff hat geschrieben, wir haben verstanden. Und da sind wir jetzt, glaube ich, schon so, auch was Bewertungen angeht, kann von denen halten, was man will. Aber es hilft schon. Mhm. Viele Kunden von uns sagen mir, ihr braucht das doch gar nicht. Wir wissen doch, was ihr für tolle Sachen macht. Aber es ist trotzdem eine Bestätigung.
Ja, ja, natürlich.
Auch für die. Mhm. Und da sind wir jetzt, denke ich, schon in einer gewissen Kategorie angekommen, wo wir uns schon freuen und stolz drauf sind. Und hatten gestern eben eine Weihnachtsfeier mit unserem Team. Und dann muss man sich nicht, haben wir uns auch wirklich, ist immer eine Teamleistung, und haben uns auch bei unseren Mitarbeitern wirklich bedankt mit solchen Dingen, dass man halt einfach schön essen geht, weil klar, die ziehen mit uns an einem Strang, ja, und die müssen auch wissen, wo wir stehen, und die sollen auch stolz drauf sein, wo sie arbeiten. Ne? Das
erzählt auch dazu. Von eurer Mitarbeiterstruktur, das würde mich sehr interessieren.
Darf ich ganz kurz noch reingrätschen? Ich würde nur noch gerne für die zeitliche Einordnung, wann war dieses, die ersten Sterne-Lokale und die ersten Läden, was wir jetzt genannt haben, wann war das ungefähr zeitlich, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wann dieser Schalter so ein bisschen dann angefangen hat zu kippen und die Kreise zu ziehen?
Also das war tatsächlich, das erste Sterne-Lokal war mit meinem Umzug hier in die Region 2003. Das war diese Kaltakquise mit Hotel Burg Wernberg. Und kurz drauf kam dann auch der Königshof, auch wiederum auf Empfehlung, weil Leute wechseln von A nach B. Da so ging dann jemand von Wernberg eben in den Königshof. Und na, dann hatte man da wieder, Mensch, komm und zeig deine Weine, so. Und dann, ja, so, ich würde mal sagen, bis wir eine größere Durchdringung hatten, das war wahrscheinlich so um die 2010er Jahre rum. Genau, also alles schon sehr langwierig. Mhm. Wir hatten auch die Umstrukturierung der Weinberge, dauert ja auch. Ne? Man darf nicht vergessen, den Rossbach haben wir 2013 gepflanzt. Da stand vorher Bacchus drauf. Das heißt, wir haben damals auch so ein Wein gemacht mit dem Namen Sommergewitter, der wahnsinnig viele Fans hatte. Aber da musste man sich dann halt einfach auch davon verabschieden. Das ist alles ein langer Weg.
Ja, sicher. Das ist ein Prozess. Gerade im Wein. Wir haben es ja schon vorher ganz kurz gesagt. Ne? Ja. Wie viele Jahre du da denken musst, nicht Monate, nicht Stunden, nicht
Tage. Richtig,
Wie schaut es bei euch mitarbeiterstrukturtechnisch aus? Dann greife das Thema nochmal auf.
Also wir haben einen Vollzeitmitarbeiter, den Tobias Winkler, ein ganz toller Mensch, der auch eben von seiner ganzen, wie er den Wein fühlt und erlebt, sehr gut zu uns passt. Und der kommt wahnsinnig gut mit unseren Mädels zurecht. Das ist eben die Elisabeth, die eine gute der älteren Seele. Schwestern, eine gute Seele im Haus, backt uns jeden Freitag einen Kuchen.
Ja, okay.
Very, very nice. Genau, okay. Die Elisabeth macht sehr viel eben in Weinberg, zusammen mit Tobi logischerweise. Und dann haben wir noch ein paar Stunden in der Woche eben die Hedwig da. Das ist so eben auch eine Schwester vom Richard. Und ja, ich würde mal sagen, ich bin sicherlich 80% der Zeit fürs Weingut auch da.
Mhm. Alles klar. Es sind dann trotzdem ein paar Leute, mit denen man schön essen gehen kann.
Es sind ein paar Leute, mit denen man schön essen gehen kann. Und der Aufwand, man sieht es einfach schon, dass wir mit unserer kleinen Fläche wahnsinnig viele Leute beschäftigen können. Ja. Wir haben natürlich auch noch Saisonarbeitskräfte, auch ein stabiles Team, was jetzt seit 3 Jahren, wie gesagt, sehr stabil ist. Weil die müssen wissen, was zu tun ist. Ja, dafür muss nicht immer neu erklären und so. Und das zeigt schon, dass wir wahnsinnig viel einfach in die Weinbergsarbeit investieren. Ja. Also Steuerberater, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf, der ist in so einer Gruppe und die haben um die 100 Weingüter, die sie beraten. Und die haben ihre Kennzahlen, ihre Branchenzahlen. Und es gibt wohl keiner so viel Geld aus für die Weinbergsarbeit wie wir.
Eine Flasche dann noch.
Ja. Aber da kommt es halt her. Ne? Du musst halt nur gesundes, super Material nach Hause bringen und dann ist der Großteil der Arbeit ja schon gemacht. Und der Wein wird bei uns nicht im Keller gemacht. Das ist leider immer noch in vielen Köpfen hier. Der Wein wird nicht im Keller gemacht, da wird das nur erhalten.
Dann reden wir gleich über die Weinberge. Ah, da habe ich wieder ein Zitat von dir im Kopf, das ist mir für immer im Kopf geblieben. Und zwar, du hast mir erzählt, du musst schon, bevor du so einen Weingarten übernimmst, pachtest, einige und Erde essen.
Richtig.
Du musst einige und Erde essen.
Das richtig, ja. Das habe ich in, tatsächlich auch in Burgund, haben die mir das erzählt und haben das auch das erste Mal gesehen, wie die das machen, dass sie sagen, fühlen heißt schmecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat man das wirklich an Stein gelutscht und am Boden gegessen, tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich, das gehört dazu, ja, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Mhm. Ja.
Mhm. Wie schmeckt das bei Grund? Ich hoffe, du hast es selber gemacht.
Ja, natürlich. Also das erste Mal war es tatsächlich in der Ortschaft eben Wun-Romani. Mhm. Und ja, du spürst einfach auf einmal, erstmal das Bewusste natürlich zu sagen, jetzt esse ich Boden oder man hat es nicht unbedingt geschluckt, aber man hat es auf der Zunge zergehen lassen, hat es wieder ausgespuckt. Aber du spürst dann einfach so ein bisschen diese Elemente, ein bisschen das Eisen, ein bisschen die Mineralität, also die Kräutrigkeit, die typische Mineralität als solches gibt es ja nicht. Aber dieses Kräutige, was dann in so einem Boden drin ist, das spürt man dann schon. Ja. Mhm. Und wenn man es vor allem dann immer wieder macht, merkt man auch die Unterschiede.
Mhm. Ja klar, wenn du verschiedene Steine irgendwie einmal auf der Zunge gehabt hast, dann merkst du schon, dass das eine halt eisenhaltiger ist, das andere halt weniger und so, spürst schon Unterschiede.
Ja. Ja, voll. Und ich finde auch, Schiefer im Wein schmeckst du dann, wenn du schon mal Schieferplatten abgeschleckt hast, das ist einfach so.
Genau. Also man muss jetzt nicht kiloweise essen.
Nein, natürlich nicht.
Aber man muss es spüren.
Du brauchst den Referenzwert, meiner Meinung nach, bis zum gewissen Grad.
Ja, es klingt von außen natürlich immer vollkommen bescheuert, genauso bescheuert, wie wenn man sagt, ja, das hat jetzt irgendwie sowas wie so Steinmehl, Kalkigkeit, sonst was. Ja, aber wenn du einmal
aber irgend du so einen Star, schon, ja.
Selbst, es hilft schon mal, finde ich, das Angreifen. Ja. Das ist schon das Erste, was du ein bisschen ein Gefühl kriegst.
Bewusst etwas anfassen, fühlen über die Fingerspitzen.
Mhm. Genau. Und da spürst du auch schon eine ganz andere Textur.
Ja.
Und diese Textur, wenn du mit der Zunge drüber
schmeckt. Du riechst.
Also genau. Das Riechen auch dann auf verschiedenen Tageszeiten riechen. Absolut, ja.
Ja. Ja, und sobald irgendwo zum Beispiel in der Champagne ein Auto an dir vorbeifährt auf einer trockenen Straße, du hast das ja überall, du hast das ja in der Nase komplett wie dieses staubige, kalkige riecht einfach. Ja. Und wenn es der Pech hast, isst, wenn es noch vorbeifährt da waren. Aber wenn wir schon bei diesem Thema Weingärten sind, erzählt uns ein bisschen, wie ist Sommerach strukturiert? Wir haben ja die wunderbare Karten, also ich werde euch natürlich die Karten abfotografieren, die wir da jetzt vor uns sehen. Aber wir haben ja die da liegen und wir sehen, im Prinzip seid ihr auf einer Insel zwischen den zwei Mainzers,
genau.
Meinen?
Du Meer.
Du Meer, genau.
Und da ist eigentlich alles voll mit Weingärten.
Richtig, ja. Und auch schon sehr lange. Also hier wurde schon vor 1000 Jahren auch schon Wein angebaut. Und das ist eine Gegend, die geprägt ist aufgrund der Lagen bzw. der Böden, wie alle hier in Franken oder in ganz Deutschland im Prinzip. Und wir bei uns haben sehr sandigen Muschelkalk. Mhm. Das prägt unsere Weine. Wir sind sehr stolz. Ich weiß aber, dass es Zeiten gab, wo man sich schämen musste, weil man wollte unbedingt, also es ist zum Teil heute noch so, dass man glaubt, man braucht lehmige, fette Böden. Und damit kann man mit Sicherheit im Ackerbau sehr viel gewinnen, in der Weinwirtschaft natürlich nicht. Auch da kann ich nur empfehlen, mal ins Burgund zu gehen und die Böden anzuschauen. Die sind mehr so, würde nichts anderes wachsen, außer Wein, weil sie können nichts anderes pflanzen. Mhm. Da geht jede Kartoffel ein, weil es einfach nicht großartig nahrhaft ist. Ne? Und deswegen ist unsere, wir haben unten etwas, wo jetzt der Rosen zum Beispiel ist, ist es mehr so wirklich so ein bisschen Schwemmland, das heißt also sandiger, leicht lehmiger Muschelkalk. Nach oben, wenn man geht, original Katzenkopf, das ist tatsächlich steiniger, das ist Verwitterungsmuschelkalk, Gesteinsmuschelkalk. Der Scheiter, das ist eine neue Lage, da haben wir die Klone tatsächlich von der DRC bekommen, Savivar. Da sind Steinplatten, bitte.
Nice.
Ja. Sehr, sehr gut.
Und das ist überall, es ist unterschiedlicher.
Und hast du rein lagentechnisch, weil ein bisschen was ist ja dazugekommen. Du hast gesagt, du hast 3 Hektar übernommen, du hast da wahrscheinlich nicht alles behalten. Und jetzt haben wir ungefähr 4 Hektar.
Ja.
Bei der Auswahl oder wenn neue Sachen verfügbar waren, erstens einmal, ist das leicht gegangen, ist das schwer gegangen? Also ist überhaupt da irgendwas verfügbar gewesen an Rebflächen oder hast du kämpfen müssen darum, dass du ein bisschen was dazu gekriegt hast?
Absolut, also bei uns hier tatsächlich nach wie vor ist es eigentlich schwer, wirklich in guten Lagen was zu bekommen. Und wir haben in den letzten Jahren ein bisschen was eben dazu bekommen. Das ist dann halt, läuft meistens alles immer unter der Hand, Kontakte. Also wenn es offiziell ist, ist es meistens schon durch.
Ja, okay. Ja.
Wir haben am Original Katzenkopf einen neuen Weinberg dazu bekommen. Auch den haben wir vor 2 Jahren neu angelegt. Also Pinot wieder. Mhm. Auch französische Klone. Und die denke mal in 2 Jahren, dass da die ersten Trauben mit dabei sein werden. Und dann wird der Katzenkopf auch nochmal komplexer werden, mit Sicherheit. Mhm. Ja.
Volker haben wir ein bisschen was.
Volker haben wir, die Maria im Weingarten, ein sehr schöner Silvaner, ganz anders wie der Augustbaum, weil er eben der Boden dunkler ist, eisenhaltiger ist, Tick eben schwerer, aber auch nicht zu schwer, nicht zu lehmig.
War das der, der auf der anderen Seite ist?
Das ist der Dettelbacher Honigberg, der Sully, Silvaner Sully. Der ist tatsächlich sehr schwerer Boden, hat aber auch seinen Reiz. Und man muss, das Interessante ist schlicht und ergreifend, glaube ich, als Winzer eben eine Lage, einen Boden rauszuarbeiten. Deswegen gibt es für mich auch nicht unbedingt jetzt, dass ich sage, keine Ahnung, der Würzburger Stein ist die beste Lage oder das ist die beste Lage, sondern jede Lage kann sehr interessant sein, wenn ich es schaffe, wirklich sie auf die Flasche zu kriegen. Und da darf man aus meiner Sicht eben so wenig wie möglich beeinflussen. Und daher kam dann logischerweise auch die Konsequenz, zu Bio zu gehen und spontan zu verkehren. Alle Weine werden spontan vergoren. Also der Keller sieht keine Reinzuchthefe, die nicht giftig ist oder sonst was, aber die halt einfach einen Geschmack zugibt, den ich mir als Konsument oder als Winzer aussuchen könnte oder kann.
Ja. Cool. Rezeptur halt. Genau. Aber du bist ja schon auf einen Punkt gekommen, den ich als nächstes fragen wollte, und zwar das Thema Bio.
Ja.
Das war auch relativ früh schon ein Thema oder ist es bei dir erst später gekommen?
Es war schon immer früh ein Thema. Wir haben uns auch danach schon lange gerichtet, also gerade bei Düngung etc. Allerdings Spritzen tatsächlich nicht. Mhm. Das war mir einfach, da habe ich Angst gehabt. Auch zu Recht, wenn man ganz ehrlich ist, weil einfach im Biobereich der falsche Mehltau und Perro einfach ein Problem ist, da haben wir keine Chance. Das, was man mit Kupfer da bewerkstelligen könnte, das funktioniert nicht aus meiner Sicht. Mhm. Und ich bin auch kein Fan von großen Mengen Kupferspritzen, muss ich auch sagen. Das ist dann zum Schluss, also das war der letzte Schritt dann, das war 2018, glaube ich, Kerstin, gell? Sind wir dann umgestiegen, also tatsächlich zertifizieren lassen, weil wir vorher, das war eine Geschichte, dass wir immer mehr Kollegen hatten, die dann gesagt haben, sie sind alle Bio, jeder arbeitet so nach dem Motto biologisch, ist aber nicht zertifiziert. Und wenn man dann das ein oder andere gesehen hat, näher gesehen hat, dann haben wir gemerkt, okay, die reden nur darüber und machen es nicht. Und das war dann der Punkt, wo wir wirklich gesagt haben, okay, denn wir müssen den Schritt dann gehen, dass wir sagen, okay, wir lassen uns auch jetzt zertifizieren. Das war dann 2018.
Und wie funktioniert es dann mit dem Spritzen mit Perro und Co.? Wie tät sich dann? Weil du gesagt hast, eigentlich geht's nicht.
Also wir hatten jetzt 21 und 24 jeweils ein Perro-Jahr, was sehr, sehr intensiv ist. Ja. Normalerweise hat man alle 10 Jahre, 12 Jahre mal so ein Jahr. Das war jetzt innerhalb von 4 Jahren 2-mal. Das sind halt dann Ausfälle tatsächlich Richtung 80% dann. Das ist dann leider so.
Das tut schon maximal weh, ne?
Und vor allem gerade bei Pinot. Ja, und bei Pinot, wo wir wirklich gut verkaufen können, da kriegen wir jetzt, also wir haben jetzt 23 vor der Brust, wo wir abfüllen. Das ist ein sehr gutes Jahr gewesen, auch mit einer guten Menge, tolle Qualität. Aber 24 wird schwierig. Also da wird es dann
kaum was geben.
Kaum was geben, ja. Und wir haben, das ist auch in den letzten Jahren mehr geworden, mittlerweile knapp 30% Auslandsgeschäft, das einfach sehr gut ist, weil wir merken tatsächlich im Ausland werden unsere Weine wahnsinnig gerne getrunken und das ist keine Preisdiskussion, sondern die sind, also das läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Naja, klar, du kannst das ja, also das kannst du zu jedem burgundischen Pinot auch daneben hinstellen und das performt daneben. Also das ist ja einfach, klar, wenn du das in einem internationalen Vergleich siehst, finde das natürlich jeder geil.
Das ist tatsächlich auch unser Plus. Also New York zum Beispiel, die sind total Pinot-Fans. Ja. Und dadurch, dass es Burgund einfach so wahnsinnig
so
teuer geworden
ist,
ist das in der Blindverkostung immer wieder mit dabei gewesen. Und,
na klar, und dann kommt das, das kostet 42 Euro.
Ja. 48.
Ja, 48. Entschuldige.
42. Entschuldige. Du hast den Rabatt eingerechnet für die Serviette. Ja, klar. Ich meine, muss man schon machen.
Entschuldige, ich verhandle da. Es gibt eh nichts mehr.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihr in Deutschland immer mal wieder auf Preisdiskussionen gestoßen seid, einfach weil deutscher Wein ja grundsätzlich extrem günstig ist.
Absolut. Und auch, weil man es nicht verstanden hat. Und das war ist auch so ein bisschen Landwirtschaft, so nach dem Motto, ist auch vom Gesetzgeber geplant gewesen, glaube ich, von ganz früher nach dem Krieg, dass Lebensmittel verfügbar sein muss für jeden. Und das wurde immer subventioniert. Und mit dieser Subventionierung haben wir in dem Land einfach das Gefühl für Lebensmittel verloren. Mhm. Und deswegen, wenn die Butter 20 Cent teurer ist, dann dreht hier alles am Rad. Ja, dass der Mercedes, der BMW, der weiß der Kuck was, dass die 50.000, 100.000 kosten, ja, das braucht man halt. Ja,
genau.
Ist halt so. Das ist halt so. Ja. Das wird hingenommen. Stimmt. Und das hat sich so stark entwickelt, dass die Landwirtschaft bei uns in Deutschland tatsächlich ein massives Problem hat.
Ja.
Und deswegen sind wir froh, dass wir da einen Durchbruch geschafft haben. Und die Weine wirklich in Deutschland gut verkaufen können, aber auch gerade im Ausland wirklich eine sehr hohe Nachfrage haben.
Wird sich das entwickelt mit dem Export quasi? Ist das jetzt gekommen oder ist das schon länger auf diesem Preis?
Das fing so Stück für Stück an. Der erste war eigentlich die Schweiz, Gerstl. Aha. Max Gerstl sind wir in Zürich vertreten.
Cool. Aber auch da war es wieder so, der hat unseren Wein im Restaurant getrunken und fand es schön und... Genau, das
hat ein paar Mal, genau, hat ein paar Mal den Silvaner probiert, den Augustbaum, hat gesagt, hat er nie so probiert, Silvaner.
Ja.
Fand er faszinierend und dann hat sich, das war auch ein bisschen Glück gehört im Leben am Ende des Tages dazu.
Immer.
Wir hatten einen Termin in einem schönen Restaurant, wo wir gerne hingehen und der war am gleichen Abend auch da. Der Max Gerstl und hat der Sommelier gesagt, du, wenn Sie den Winzer, der kommt heute Abend und da kann man fragen. Und so sind wir eigentlich zueinander gekommen.
Super. Nice.
Ja, aber hin und wieder muss man halt ein bisschen Glück auch haben.
Ja.
Aber meistens hat man sich ja eh durch viele andere Sachen, die man vielleicht vorher schon gemacht haben, ein bisschen erzwungen. Ne? Das Glück kommt schon.
Glück jetzt ein bisschen,
das Glück kommt schon immer zu den Leuten, die was viel Leidenschaft dort reinstecken und was sehr, sehr gern machen.
100%. Jetzt hat man natürlich schon ein bisschen ausgekehrt und ich weiß es von euch, eure Erzählungen nur ein bisschen mehr, dass ihr absolute Genussmenschen seid.
Ja.
Ganz, ganz, ganz essentiell. Muss man Genussmensch sein, um guten Wein zu machen? Was sagt ihr?
Ja, definitiv. Das ist eine Lebenseinstellung. Du kannst keinen guten Wein machen, wenn du bei Aldi die Wurst kaufst.
Fair enough.
Das 100%.
Das ist eine Diskussion, die man jetzt erst vor kurzem wieder geführt haben, während einer Autofahrt. Schaut dort Stefan Krämer.
Und 100%ig, es ist so.
Es ist einfach wirklich, gefühlt brauchst du schon auch dieses Gespür dafür, wie wertvoll Lebensmittel sein können. Und so ein bisschen diese Akzeptanz, dass es nicht einfach so, einfach nur ein lebloses Ding ist. Alles, was Landwirtschaft ist. Ich meine, Reben sind natürlich nochmal was Besonderes, weil du halt diese mehrjährige Landwirtschaft hast. Das ist nicht was, was jedes Jahr wieder geht und wieder kommt und wieder geht. Ich finde, das ist so ein bisschen nur, das wird nur länger das Problem sein bei der regulären Landwirtschaft. Aber ich finde, bei Reben ist es so leicht zu begreifen, dass das einfach was Langfristiges, Lebendiges sein muss. Und wenn du das nicht checkst und da nicht ein bisschen einen Sinn dafür hast, wie wertvoll das ist, dann tust du wahrscheinlich schwer dabei, Weine zu machen. Aber gut, dass ich eure Bestätigung habe.
Keine Suggestivfrage.
Suggestivfrage vielleicht. Aber auch da ist es sehr gut angebracht.
Ich will eine echte Frage stellen.
Ich hätte tatsächlich auch noch ganz kurz eine zwischendurch. Wunderbar. Ist deiner zu irgendwas bezüglich? Nein, wundervoll. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über dieses Thema Weingarten gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne noch ergänzen zum Thema Weinkeller. Ich habe es schon gesagt. Da Zurückhaltung walten lassen. Was erfährt eure Weine Weiß und Rot im Keller? Und wie ist der da ausgebaut? Das haben wir am Anfang schon ganz kurz angeteasert, aber ich würde das ganz gerne mal ein bisschen detaillierter diskutieren.
Ja, die Weine kommen, also wir ernten im Prinzip, auch das haben wir damals gleich eingeführt, in Kisten, so wie in Burgund.
Mhm.
Die Trauben, Weiß wie Rot, sollen möglichst schonend aus den Weingärten rauskommen. Werden auch die erste Lage reingelegt, nicht reingeschmissen.
Mhm.
So können wir sie erstens sehr selektiv verarbeiten, können sie auch kontrollieren so ein bisschen und kommen dann hier ins Weingut. Die Weißen werden dann gepresst, abgepresst, also zerquetscht, zum Teil mit den Füßen gestampft, kommen dann in die Presse, bleiben da je nach Jahrgang dann ein bisschen Standzeit, macht man da. Und dann gehen sie komplett ohne Vorklärung, ohne alles, so wie sie aus der Presse rausläuft, in die Fässer, in die Holzfässer. Und wird alles im Holzfass vergoren.
Mhm. Alles Holz.
Genau. Und die roten, die Pinots, die werden hier oben in der Kelterhalle in 1000-Liter-Pottichen aufgenommen, auch da Spontangärung, und werden je nach Jahrgang eben auch wieder umgestampft mit einem Paddel sozusagen und mal mehr, mal weniger, je nachdem wie die Gärung läuft oder wie das Jahr eben da ist. Und dann bleiben die circa 14 Tage, 3 Wochen hier oben und gehen dann auch, wenn abgepresst, und auch dann geht alles wieder mit dem Keller runter. Und da bleiben sie dann zwischen 12 und 24 Monate liegen.
Also dieses Thema Zeit natürlich für euch ja absolut essentiell.
Absolut. Und da ist dann auch eben keine Notwendigkeit mehr, eine Eiweißschüttung zu machen, weil aufgrund der Thermolabinen-Eiweiß, das ist ja im Wein ist, fällt der aufgrund der Temperaturschwankung, die im Keller auch sein soll, auch irgendwann aus. Und dann hat man damit eigentlich kein Problem. Deswegen brauchen wir keine Schönungsmittel, weil das die Zeit einfach mit sich bringt. Aber man muss die Zeit haben. Die Weine bleiben Minimum 12 Monate im Fass liegen.
Und ganz am Schluss dann einfach geschwefelt auf die Flasche und fertig.
Genau.
Und beim Schwefelthema, da gibt es natürlich einmal die Diskussion, so wenig wie möglich. Wie seht ihr das?
Ich bin da ehrlich gesagt sehr tiefenentspannt. Für mich ist Schwefel nichts Negatives. Ich brauche allerdings auch keine Weine, die überschwefelt sind, weil das natürlich dann, das kann dann auch tatsächlich, da können dann Stickstoffverbindungen herkommen, die dann Kopfschmerzen machen, muss ich auch sagen. Ich bin da auch ein bisschen empfindlich. Dadurch, dass wir die Weine auf der Vollhefe haben, sind die eigentlich sehr, sehr unempfindlich und brauchen dann das erste Mal eigentlich dann im Laufe des Jahres mal so eine kleine Gabe und ganz zum Schluss, sie laufen dann einmal über einen groben Filter bei uns und da werden sie dann nochmal ein bisschen eingestellt und dann funktioniert das und bleiben stabil dann eigentlich auch. Ja.
Ja, wunderbar.
Was ich vorher noch fragen wollte, die Rebsortenaufteilung so ein bisschen.
Ja.
Wie schaut das jetzt genau aus von den, so prozentuell kann man das sagen, wie viel ist Pinot, wie viel ist Chardonnay, wie viel ist...
Also meister Anteil ist natürlich Pinot, ist der größte Anteil, wenn ich ehrlich bin. Danach ist Silvaner und danach Chardonnay. Und dann Weißburgunder und dann ein bisschen eben ein Weinberg Melo, ein Weinberg mit Cabernet Franc.
Aber das heißt 50% Pinot oder geht sich das schon aus?
Ja.
So in die Richtung, okay.
Jetzt ist es so, dass viele Winzerinnen und Winzer die Burgunder-Rebsorten im Weinberg stehen haben, irgendwann einmal Lust drauf kriegen, einen Schaumwein zu machen. War das bei euch jemals der Fall? Hat es euch jemals gegustet?
Da fehlt uns jetzt die Zeit. Also fair enough. Raus.
Ja?
Nein, das ist einfach, wir lieben Champagner. Also wir hatten gestern ein Gläschen Krug 172er Edition im Glas.
Na bitte.
Es, bei unserer Weihnachtsfeier. Danke, Bernhard. Jung, toll, aber da sind 20 Jahrgänge verarbeitet. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir sind zu alt. Wenn unser Nachfolger das mal machen möchte, gerne. Aber die Benchmark ist so hoch und natürlich ist es für viele ein Thema, aber du brauchst so eine wahnsinnige Reife, was den Grundwein angeht und dann nochmal Flaschenreife idealerweise. Ja. Das ist so ein eigenes Feld. Das macht wahnsinnig viel Spaß, das zu trinken, aber wir würden jetzt nicht mehr anfangen, uns mit dem Thema Schaumwein auch dann in der Praxis zu beschäftigen.
Also einer der schönsten Schaumweine war tatsächlich, da durften wir vor 2 Jahren dort sein, Clos de Mouny, die Einzellage von Krug, und durften auch den Jahrgang 2006 probieren, der damals aktuell ist. Ich glaube, momentan ist es, glaube ich, sogar 2008 erst. Der 2009er kommt jetzt in dem Jahr, glaube ich, erst. Das heißt also, es ist unfassbar, wie viel Zeit die investieren. Ja. Und das war wirklich die absolute Benchmark für uns. Deswegen das Thema ist
schwierig. Das schaffen wir leider nicht mehr. Und wir wollen kein Mittelmaß.
Ja, fair enough. Wenn das die Benchmark ist, dann macht man es entweder ganz oder gar nicht.
Nein. Verstehe.
Genau. Aber der Reiz wäre quasi schon da.
Ja.
Aber
bleibt dann theoretisch.
Ja.
Gut, und zum Glück machen ja doch ein paar auch gute Champagner. Also es gibt was zu trinken.
Absolut.
Ja. Ja. Genau.
Das ist der große Vorteil. Haben wir wieder mal Glück gehabt. Da ist es bei der Frage schon das Leuchten.
Ja, ja.
Ich habe das ja angesehen.
Ich meine doch, das ist sicher was, was ich gut sagen würde in der Theorie.
Die Antwort von der Kerstin ist sicherlich korrekt, aber der Reiz, der hat es da umgestreut. Ja.
Also er sagt ja sowieso immer, er bräuchte jetzt noch ein zweites Leben, um das, was er halt die letzten 20 Jahre aufgebaut hat, auch nochmal zu genießen und nochmal zu verfeinern. Ne?
Es ist ein französischer Satz eigentlich. Ja. Es gibt einen, brauchst du als Winzer zwei Leben. Das erste, um es zu verstehen. Mhm. Und dann das zweite, um es dann zu genießen, um es umzusetzen.
Ja. Das ist natürlich schon irre.
Das sind wir dann wieder bei dem Thema Wiedergeburt.
Ja, sicher.
Reblaus.
Das ist ein ganz guter Plan, das gefällt mir.
Ich würde jetzt gerne unser Wiener Lied da einspielen.
Ja, ja genau.
Wunderbar. So, jetzt habe ich irgendeine Frage vergessen, wegen der Reblaus. Lasst mich schauen. Ah, das wollte ich vorhin fragen. Also ihr habt mir quasi schon so eine Antwort gegeben auf eine der besten Weinerfahrungen, die ihr in letzter Zeit gehabt habt. Der Krug, hoffentlich.
Krug, ja. Auf jeden Fall ein Schaumwein.
Was ist noch richtig, richtig, richtig cool? Also was habt ihr gerne in den letzten Jahren? Es gibt im Normalfall ein Erlebnis auf Flaschen, die sofort in den Kopf kommt. Das würde ich gerne wissen von euch.
Na, bei Pinot ist es Amoroso.
Mhm. Absolut.
Bei Weiß hatten wir jetzt im Sommer einen kleinen Versuchs- oder beziehungsweise ein kleines Probe wieder mit Kosch, und zwar Poligny Moragé von ihm und seinem Merceau. Mhm. Und die gegeneinander zu probieren, ist natürlich schon auch sehr interessant. Ja. Das prägt einfach. Und das ist, er wird ein bisschen oft falsch zitiert, wobei mittlerweile ist ja sein Sohn
Raphael,
der macht die Weine tatsächlich noch einen Tick feiner. Es geht wieder ein bisschen zurück. Die Reduktion wird oft behauptet, dass das sehr stark von Kosch ist. Das stimmt nicht. Das merkt man dann, wenn man seine größeren Weine probiert. Seine einfachen Bourgognes sind tatsächlich ein bisschen mehr Reduktion, aber seine großen Weine sind absolut einfach fein, sehr präzise. Das ist auch das, was ich immer wieder merke, dass je größer die Weine sind, desto leiser sind sie. Mhm. Also sie sind erstmal im Glas sehr zart, sehr flüchtig, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss da ein bisschen Zeit investieren. Je länger die allerdings im Glas sind und je mehr man sich an einem Abend damit beschäftigt, und das ist ideal, also man muss eine Flasche Wein haben.
Ja.
Ein Glas alleine wird nicht ausreichen. Das, das muss man sich einfach mal gönnen dann, und das ist dann schon sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen.
Mhm.
Und natürlich auch, haben wir auch ein bisschen Anu und auch Benoit. Ja.
Es ist meistens dann tatsächlich Burgund, muss man ja sagen.
Fair. Ich meine, dort, wo die Liebe ist, muss man dann natürlich auch hin. Sehr klar.
Ja. Und wir sind da mittlerweile auch sehr eingeschränkt, muss man sagen. Also man trinkt dann schon, man probiert schon viel links und rechts, aber eigentlich hat man seine Richtung gefunden. Und der Geschmack ist vielleicht auch wirklich so, dass sich das dann irgendwie auf eine bestimmte Richtung einnordet. Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel kein super Riesling-Fan, weil ich oftmals die Säure auch nicht so gut verträglich finde bei mir. Aber ihr wart ja bei Böcklin Wolf, habe ich mitbekommen. Ja. Und da kann man dann schon auch mal ein Fläschchen trinken. So ist es nicht. Aber es ist die Stilistik ist immer ähnlich. Sie ist sehr elegant und sie ist straff. Und das, was man immer so gemeinhin als mineralisch bezeichnet, auch wenn dieses Wort schon so wirklich ein bisschen überstrapaziert ist. Mhm. Aber es trifft es trotzdem.
Ja, die Leute
sagen. Tolles Haus, absolut.
Ja, absolut. Mega. Ja. Schöne Ideen dahinter. Der Nicola Libelli natürlich schon eine kleine Legende.
Ja, sicher.
Und die Weine natürlich ebenso.
Ja.
Willst du deine Wien-Frage stellen, Michi?
Genau, was verbindet euch mit Wien? Ich habe da sowas im Kopf, dass da eine Verbindung gab.
Ich hätte mich natürlich unendlich gefreut, aber bitte.
Tatsächlich haben wir eine sehr gute Freundschaft in Wien. Entstanden ist das Ganze über einen Dirigenten, Reinhard Schmidt, der damals durch Sommerach gelaufen ist, und am Torbogen war oben der Name eben Österreicher zu lesen, und seine Verlobte war aus Wien. Und dann sind sie zu meinem Vater damals ans Tor gekommen, es war ein Samstagabend, und haben gefragt, ob sie mal kurz reinkommen dürfen. Und der Vater hat sie reingelassen, hat sie in die Wohnstube mitgenommen und hat eine kleine Probe gemacht über den ganzen Abend. Und da war der Reinhard Schmidt so begeistert und dankbar, dass er meine Eltern eingeladen hat, in ein Konzert zu kommen. Und ich habe mich dann irgendwann später, haben wir uns auch kennengelernt. Und er hat dann damals hier 95, als ich das Weingut übernommen habe, 97, habe ich die Chaise Remise, das ist hier die, das, die kleine Weinstube jetzt hier eröffnet. Und zum Eröffnung hat er uns damals einen Wiener Abend geschenkt, damals mit dem Bariton von der Wiener Staatsoper.
Okay, das ist schon absolut legendär.
Und gibt es immer ein kleines Essen und ein bisschen Weine und ein eben großes Kino aus Wien, aus der Volksoper, beziehungsweise mittlerweile, in den letzten Jahrzehnten ist es dann vor allem der Wolfgang Kratschmeier, ein sehr, sehr guter Freund von der Wiener Volksoper, Tenor, Spaßvogel, Lebensmensch, ganz, ganz toll und das verbindet uns sehr.
Das ist schon eine geile Geschichte.
Absolut. Na bitte.
Kannst du mal machen einen Wiederabend damit mit Tenören.
Ja, aber du musst merken, du musst einfach die Dirigenten einlassen.
Ja, genau.
Dann passt das.
Ja.
Dann gibt es keine Probleme. Foto vom Tor, an dem der Dirigent vorbeigelaufen ist, gibt es natürlich dann auf Instagram. Macht euch keine Sorgen. Ich habe schon abfotografiert vorher.
Sehr schön.
Na gut, Michi. Die letzte Frage zum Schluss.
Was bringt die Zukunft?
Wie geht's weiter? Was habt ihr vor?
Ja, wir hoffen jetzt erstmal, ehrlich gesagt, auf ein grandioses Jahr 25, dass wir erstmal natürlich alle gesund bleiben und dass es einfach ein großartiger Jahrgang wird und die Zukunft tatsächlich.
Ja, wir haben ja so Junganlagen, habt ihr ja schon mitbekommen, diese Gewanne Scheiter eben mit Pinot, der nochmal eine komplett andere Welt aufmacht. Wir haben auch vor nicht allzu langer Zeit ein Chardonnay auch nochmal gepflanzt mit Rebmartalien von Mouraché-Geschichten, der auch komplett anders ist als der Rosbach. Und das macht einfach Spaß. Und das sind noch so junge Kinder. Also da haben wir noch gut zu tun, dass dann auch noch, tragen natürlich alle noch nicht so viel und machen viel Arbeit, aber die werden uns hoffentlich irgendwann auch mal mit ein paar Flaschen mehr beschenken. Großartig wachsen wollen wir nicht. Es geht nur um die Qualität und wir sind momentan mit unserem Team super gut aufgestellt. Also es ist wirklich, es geht nur um die Exzellenz, nicht, dass wir möglichst viele Flaschen produzieren. Und das, wenn wir die nächsten Jahre so weitermachen und die jungen Reben schön wachsen und uns mit schönen Weinen bescheren, da sind wir eigentlich schon zufrieden.
Sehr, sehr schön. Habt ihr irgendwelche Reisepläne, irgendwelche Winzerinnen und Winzer, die ihr bis jetzt noch nicht besucht habt, die es bald besuchen werdet oder wollt?
Nee, aktuell nicht. Wir sind normalerweise im Winter immer gerne in die Sonne geflogen. Wir tauchen beide auch gerne. Geht jetzt dieses Jahr nicht, weil wieder Investitionen anstehen.
Prioritäten setzen.
Ja, dann müssen wir immer schauen.
Genau. Aber wir werden im Sommer sicherlich nach Südfrankreich fahren, weil wir das Lebensgefühl lieben.
Ja, verständlich.
Und danach
fahren wir einen Abstecher ins Burgund.
Na gut, immer.
Du musst es. Das muss natürlich sein.
Genau.
Aber gut, das liegt ja am Weg.
Ja,
eben bei das geht ja.
Und man muss ganz ehrlich sagen, das war letztes Jahr auch ganz, ganz schlimm. Wir waren auch ein paar Tage noch in Burgund Ende August. Und wir sind hier mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl weggefahren, weil wir durch diese vielen, wir hatten ein bisschen Spätfrost-Probleme, wo die Weinberge ja schon einen Schaden bekommen haben. Dann kam noch dieser wahnsinnige Mehltau-Druck ab Ende Mai, kann man ja fast sagen, bis August, fast jeden Tag. Mehltaudruck. Also wir haben ja brutal gearbeitet und wussten, es wird wirklich wenig. Und dann fährst du ins Burgund und dann guckst du dir dort die Weinberge an und dann denkst du dir, Gott, haben wir eigentlich noch Glück gehabt.
Ja.
Das ist wirklich bitter, was wir da gesehen haben.
Die Bertamora-Schilage war komplett platt.
Also das ist Wahnsinn. Ja.
Komplett arg.
Ja. Ja, das tut schon weh.
Und dann wirst du auch wieder demütig und bist auch wieder dankbar, dass du überhaupt was nach Hause gebracht hast. Ne? Und muss man schon sagen.
Setzt alles in ein gewisses Verhältnis nochmal.
Ja. Ja. Die können gar nicht so teuer werden, um den Verlust aufzuholen. Das ist irre.
Vor allem ist es ja nicht das erste Jahr, das jetzt eben nicht gut war. Ne? Also,
ja, ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall, wenn dann die Weine Gugelsberg und Scheiter dann mal gut zu probieren sind und einige schöne Reife haben, dass wir uns das auch dann wieder zusammen machen können.
Naja,
das klingt doch perfekt.
Wie gesagt, wir sind ja ab und zu auch in Wien, vielleicht kommen wir, gleich gab es da ja mal auch.
Ja,
das wäre absolut. In Wien stehen die Türen offen.
Ja, also sofort, ja.
Bringen wir auf jeden Fall was Gutes mit.
Wundervoll.
Da mache ich mir keine Sorgen.
Jetzt war vielen, vielen Dank. Das war jetzt ein wunderschöner Nachmittag eigentlich. Ich würde jetzt schon Abend sagen, aber ne? Einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank für den wunderschönen Wein, für eure Zeit.
Cool. Danke war das. Für euren Besuch.
Ja, vielen Dank.
Hat uns schön, sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch. Vielen Dank.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Danke euch auch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte aufpassen, dass uns die Tipps nicht beiden schickt, weil dann ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns auch gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.